We are at the end of an experiment that lasted about 2,500 years, where people got deeply into this idea that theology was a good idea. We've run that experiment. We have seen the results, and I think we can say, no, it isn't.
Komport 349, Verlegerschutzgeld. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 349. Komport. Diesmal stimmt's wirklich. Den ich am heutigen Freitag, dem 30. November 2012, Tag 335, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 11:40.
Ja, und empfindlich weniger warm als letzte Woche. Was aber auch nicht so wirklich überraschend ist. Das Intro nebenbei habe ich aus dem Druiden-Podcast rausgeklaut, weil Theology is not a good idea. Ja. Was es mit dem Titel auf sich hat, erzähle ich in Teil 3 mehr als ausführlich. Aber nicht nur das gibt es hier zu hören, sondern es gibt auch wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik. Ein Teil, naja, eigentlich hätte es Tech, Mafia, Space sein sollen, ist aber ein bisschen Tech, ganz viel Mafia und eine Space-Meldung. Und was Neues vom Auge. Immerhin mal mit guten Nachrichten geworden. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr hier einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Mafia-Ecke, in der sich noch ein paar Tech und eine Space-Meldung verstecken. 0 Grad, Passing Cloudsiger, chillige Greetings. Die 0 Grad Windchillen minus 1 oder Comfort Level minus 3. Der Wind macht irgendwas zwischen 13 und 15 km/h und zwar aus dem Northwest. Ist das Motorflugzeug jetzt wieder weg? Toll. Weil sonst hätte ich nämlich in jeder Teilfolge mal wieder ein Motorflugzeug irgendwo. Tja. So, dann hätten wir da mal. Da hatte ich erstmal das Problem, dass ich in der letzten Woche erst überhaupt gar keine Fanboy-Nachrichten gefunden habe. Bis mir dann am Montag, immerhin, hier die Lightning-Marke in die Finger fiel. Weil es gab da offensichtlich irgendwie eine Marke, die Harley-Davidson gehalten hat. Und die hätte sich Apple jetzt dann käuflich erworben. Trademark Application. Published on Sunday by the EU Patent and Trademark Office. So, wo ich jetzt irgendwie keine Ahnung habe, was Harley-Davidson Lightning gemeint haben könnte vorher. Ich maße mal Mut. Keine Steckverbindung um E-Geräte an Rechner ranzuklöppeln, sondern irgendetwas anderes. So, ja, also mal davon abgesehen, dass ich nicht weiß, ob irgendwie Lightning als Marke für diese Steckverbindung irgendwie groß was wert ist. Weil, also ich meine, der Dock-Connector war ja, glaube ich, auch irgendwie namentlich nicht explizit geschützt. Oder wenn er es war, dann ist es mir zumindest nicht aufgefallen. Aber ja. Kann auch einfach rumradeln und dann die ganze Gegend voll lärmen. So, und zwar hat irgendwie Harley-Davidson die Marke nicht komplett abgegeben, sondern die haben immer noch irgendwelche Rechte daran. Also, ja, es läuft wahrscheinlich im Kern darauf hinaus, Apple darf da auch dran was nutzen. So, und dann kommen die sich nicht gegenseitig in die Quere und alle sind glücklich. Irgendwie so. Aber hey, so, genau, gab es am Montag, wie gesagt. Auch am Montag ist dann die erste Beta von macOS 10.8.3, beziehungsweise OS X 10.8.3, in Entwicklerhände geraten. Und zwar laut dem Screenshot, den 9to5Mac da abgebildet hatte, ist das ein Bild 12D32. So, was da jetzt irgendwie genau drinne ist, ist mir nichts über den Weg gehuscht, wo ich gesagt hätte, ja, das will ich jetzt aber unbedingt haben, dringend, Ausrufezeichen, irgendwie so, sondern ja, mei, ist halt mal wieder irgendwie ein OS-Update. So, vermutlich mit irgendwelchen Bugfixes von irgendwelchen Bugs, die es bisher schon gab. Wäre so irgendwie logisch, aber hey. Dann iMac Day am Dienstag Hier Dienstagmittag hat Apple offiziell angekündigt, die neuen iMacs, die mit den ganz besonders dünnen und dafür dem Knubbel in der Mitte, die würden heute am Freitag, also die erst die kleinen, also die 21,5 ist es, glaube ich, Zollmodelle und dann irgendwann später im Dezember die großen, die 27 Zollmodelle, verkäuflich werden. So, weil das war ja irgendwie noch nicht definitiv festgeklopft, wann die denn jetzt nun eigentlich wirklich real erscheinen würden. Sondern es war halt mehr so, ja, die kommen halt irgendwann da so demnächst. So, und nachdem es ja jetzt dann auch schon Gerüchte gegeben hat, ja, die kommen ja viel später. Nein, die kommen doch nicht viel später. Gab es dann jedenfalls die Ankündigung und es sollen angeblich auch schon irgendwo Geräte gesichtet worden sein, die zum Verkauf standen. So, nachdem ich nur heute nicht im Obstladen war, habe ich nicht im Jungfernstieg nachgucken können, ob sie da auch welche stehen haben. Aber ich würde mal vermuten, wenn sie da jetzt noch keine stehen haben, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie welche da haben. So, von daher, ja, also wer so ein Ding haben will, kann sich dann da schon mal hinstellen und kaufen. Oder online, oder so. So, genau, das war am Dienstag. Dann gab es einen Maps-Wurf, auch noch am Dienstag, weil Bloomberg has issued a tweet that reports that Apple's Senior Vice President of Internet Software and Services has terminated Richard Williamson. Der heißt jetzt rein zufällig wie der Pius-Bruder Fritzer. Also jedenfalls eine Figur ist rausgeworfen worden und zwar irgendwie im Dunstkreis, der hätte irgendwas mit den Karten zu tun. So, da ist ja Eddie Fix Alles Q seit, lasst mich lügen, Oktober? Also jedenfalls noch nicht so unheimlich lange, der neue Chef. Und der hat da wohl mal wen rausgeworfen. Ja, ich meine, es gibt ja nun ganz offensichtlich da wohl irgendwie Probleme. So, und irgendwer wird da wohl auch verantwortlich sein und wird dann seinen Hut nehmen dürfen. Und nachdem Herr Vorstall alleine es wohl nicht war, beziehungsweise jetzt haben sie ja auch, gab es irgendwo ein Interview mit, wie hieß er doch gleich, da dem Nest-Thermostatenmacher, dem iPod-Erfinder, der auch gesagt hat, ja, also den Forstall rauswerfen, ja, der hat bekommen, was er verdient hätte, irgendwie so. So, nachdem das dann allerdings schon wieder in der, ich mach doch hier keine berühmten Berichterstattung-Ecke oben lag, habe ich es hier nicht reingeklebt. Aber ja. The executive in charge of Apple's iOS 6 Maps application. Bloomberg has also pointed a headline to its terminal that indicates this. So, also da ist einer rausgeworfen worden, den ich vorher noch nie gehört hatte, beziehungsweise den Namen schon, aber irgendwie nicht im Zusammenhang mit Apple. Und mei. So, von daher mal gucken, wie es dann da weitergeht. Ist auch die Frage, ob irgendwie neue Figuren an der Spitze da jetzt irgendwie den gigantisch schnellen Fortschritt bringen. Aber nun warten wir es einfach mal ab. Dann iTunes 11, das war ja nun jetzt schon irgendwie erwartet worden. Da hatte ich ja letzte Woche auch die Meldung so, ja, das kommt in den nächsten Tagen. Und ich gesagt habe, ja, ich gucke mir mal den Kalender an und sage, naja, so eine Woche habt ihr noch, dann ist der November vorbei. So, wenn bis dahin nicht irgendwie eine Meldung rauskommt, so ja, verzögert sich nochmal. Ja, ist ja einigermaßen logisch. Und völlig überraschend, gestern zeichnete sich dann ab, beziehungsweise es war dann schon da, als ich dann im Feedreader erst noch drüber stolperte, dass irgendwie in den Apple-Läden Leute rumliefen, die iTunes 11 Vorversionen installieren würden. So, und gestern Abend kam es dann jedenfalls raus via Software-Update und ich habe dann gemacht, was ich auch schon angekündigt hatte. Ich habe dann nicht meinen Hauptrechner als erstes updaten lassen, um zu gucken, ob da irgendwas kaputt ist, sondern habe dann das mittlere MacBook Air genommen und habe dem das Update draufgeprügelt und gesagt, so du, da für den Fall, dass das was ist, was ich nicht haben will, will ich immer noch eine Möglichkeit haben, es nicht zu haben. Und es sah halt erstmal irgendwie ganz anders aus, völlig überraschend, verwirrend. Aber wenn man dann erstmal weiß, dass man da irgendwie an den richtigen Stellen gegenklicken kann und dann hat man wieder die Sidebar und dann hat man wieder die richtige Einstellung und so, und dann, funktioniert. Von daher, iTunes 11 ist da. Und mit Zeitbar hat man dann auch nicht das Problem, dass alle, wie viele Devices hat er da doch gleich gesehen? Da nur als, ja, da habe ich jetzt so und so viele Devices, aber wie es denen jetzt genau geht, verrate ich dir nicht. Ich habe da halt lieber eine Liste, die dauernd angezeigt wird. Naja, ja. Also, ja, ist gestern rausgekommen und irgendwie, ja, ich habe da jetzt noch nicht groß mit rumgespielt. So. Neues von der Mafia, wo dann auch das Verlegerschutzgeld gleich mit ankommt. Wo ich ja in Teil 1 die ganze Zeit drauf rumgeritten bin. Gab es erstmal jedenfalls am Freitag noch die FTD offiziell. Der Medienkonzern Gruner Plus Jahr stellt seine tägliche Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland ein. Das Traditionsmagazin Kapital soll von Berlin aus weitergeführt werden, wie der Verlag in Hamburg mitteilte. Die letzte Ausgabe sei für den 7. Dezember geplant. Für die beiden Titel Impulse und der Börse Online wird geprüft, ob sie verkauft werden oder ob sie durch ein Management Buyout, die Management Buyout, also die Übernahme durch verlagsinterne Manager, weitergeführt werden können. Von diesen Maßnahmen sind direkt 314 Mitarbeiter betroffen, weitere 50 in angrenzenden Verlagsbereichen. Das war jetzt allerdings dann aus der Kategorie, naja, also das hat jetzt ungefähr niemanden mehr überrascht, aber ja, sie haben es dann jedenfalls am Freitag offiziell gemacht, so ja, FTD macht zu. Na, aber wie gesagt, das hatte sich ja letzte Woche schon abgezeichnet, dass das kommen würde, von daher eben, ja, ach, nein, also damit konnte jetzt keiner rechnen. So, dann gab es, es gibt ja die wöchentliche Frau Merkel spricht ins Internet Veröffentlichung und da war in der letzten Woche, hab ich hier am Samstag bei Netzpolitik geklaut, ein Detail drinne, wo man sich schon fragen kann, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist. Und zwar meinte der Markus Beckedahl, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, informiert in ihrem Podcast, lesen lernt man nur mit Zeitungen. Ich halte die Printmedien für sehr wichtig. Lesen können ist noch einmal etwas anderes, als im Internet zu sein, was natürlich zunehmen wird, was immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und trotzdem ist die Lesefähigkeit eine ganz, ganz wichtige. Und deshalb wünsche ich mir, dass neben der guten Entwicklung aller neuen Medien auch die uns allen bekannte Zeitung, die Printmedien, die Zeitschriften eine Zukunft haben. Okay, also sie sagt da jetzt nicht direkt lesen würde man nur im Internet lernen, aber auf der einen Seite auf Lesefähigkeit rumzutreten und dann auf der anderen Seite Zeitungen zu erwähnen, also ich weiß ja nicht, wie es bei Frau Merkel in der Schule war, aber ich kann mich noch dunkel erinnern, dass es da so irgendwie eine Fibel gab und da waren so dreibuchstabige Worte, so Oma, Mama, ja okay, vierbuchstabige, also so total einfache Worte, mit denen haben wir angefangen zu lernen. Zeitungen in der Schule, ich hänge mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, also wenn wir die vor der 10. Klasse mal hatten, dann war das schon echt Ausnahmeerscheinung. Und auch ab der 10. Klasse waren das immer noch Ausnahmeerscheinungen. Also ich kann mich nicht lebhaft daran erinnern, dass wir irgendwas mal mit Zeitungen zu tun gehabt hätten. Von daher, nein. Und mit dem Lesen lernen hat das schon mal überhaupt nichts zu tun. Weil wenn so Texte im Internet stehen und man die zur Kenntnis nehmen möchte, dann gibt es nicht so unheimlich viele Möglichkeiten, wie man das tun kann. Man kann natürlich jemanden finden, der sie einem vorliest oder irgendwie sowas wie Voice-Over haben, was einem dann auch vorliest. Oder man muss lesen können. Na, also, ja. Aber das klingt mir nach, ja, da ist Madame Non hat dann einen Redenschreiber aus der Verlegerbranche gefunden. Der hat ihr dann eine Rede hingestellt und die hat sie dann einfach abgelesen. Im Zweifelsfall mit noch weniger Betonung, als ich es da gerade drauf hatte. Weil sie ist ja berühmt dafür, dass das mit dem Reden, das kann sie halt nicht. Warum sie es dann immer wieder tut? Keine Ahnung. Was sie muss? Was dafür bezahlt wird? Ja. So, am Sonntag gab es dann noch irgendwie Mega-Kino. Und zwar gab es irgendwie eine Untersuchung, dass die Kinoeinnahmen im vergangenen Jahr zurückgegangen wären. So, was dann irgendwie Leute zusammengeklebt haben zu, ja, also vor einem Jahr, beziehungsweise irgendwie im Januar war es, glaube ich, ist ja Kimbels Mega-Upload hochgenommen worden. Und da hätte es ja einen Zusammenhang, ja, mindestens einen zeitlichen, ja. Ob das kausal irgendwas miteinander zu tun hat, darf bezweifelt werden. Vor allen Dingen, weil man ja davon ausgehen kann, dass irgendwie Raubmord-Kopierterroristen durchaus in der Lage sind, innerhalb von weniger als einem Jahr neue Quellen zu finden, wo sie sich ihr Material Raubmord, Terror kopieren können. Hust. Ja, aber ja, also da kann man jetzt irgendwie sich in den Zusammenhang rausbasteln oder man kann einfach Correlation is not causation wieder mal vor sich her murmeln und dann kommt man irgendwie auf die Idee, ja, das sind halt Sachen, die sind zur gleichen Zeit passiert. Und also die Kinoeinnahmen gehen runter, ja. Könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass irgendwie in den Kinos nicht so richtig unheimlich viel Zeug läuft, was man unbedingt sehen will. Aber, ja. So, und Trollfer macht da halt raus. Kamas a bitch, seit der Schließung von Mega-Upload sind die Kinoeinnahmen deutlich gesunken. Blockbuster sind nicht so betroffen, aber viele kleinere Filme guckt sich jetzt keiner mehr im Kino an, weil die Leute nicht mehr von ihren Vers-Buddies darauf hingewiesen werden, dass es da diesen coolen Film gibt, den man sich mal angucken sollte. Naja, also ich, man kann natürlich auch sein, aber ich wage zu bezweifeln, dass die Vers-Buddies eben nicht an die Filme doch irgendwie rankommen. Hust. So, und dann kommen wir beim Verlegerschutzrecht an. Weil da nämlich am Dienstag aus DD-Radio sind Wissensnachrichten geklaut. Google mischt sich in Debatte zum Leistungsschutzgeldrecht ein. Die Diskussion zum neuen Leistungsschutzrecht, beziehungsweise wie ich es mir jetzt zusammengereimt habe, Verlegerschutzgeld. Weil das hat ja mit Leistung überhaupt nichts zu tun und Recht, naja. Also, in der Debatte jedenfalls wird schon seit Monaten geführt. Jetzt mischt sich der Internetkonzern Googler ein. Der Konzern hat eine Kampagne gestartet und seine eigene Website zum Thema ins Netz gestellt. Auch auf YouTube und der Google-Startseite soll auf die Aktion aufmerksam gemacht werden. Laut Google bedeutet das Leistungsschutzrecht weniger Informationen für Bürger und höhere Kosten für Unternehmen. Das Unternehmen wäre von dem neuen Gesetz insofern betroffen, als dass es auch kleine Textauszüge von den Verlagen lizenzieren lassen müsste. Das Leistungsschutzrecht wird am Donnerstag in erster Lesung im Parlament diskutiert. Auf der einen Seite wollen sich die Verlage damit ihre Texte auch in kurzen Auszügen schützen bzw. bezahlen lassen. Auf der anderen Seite argumentieren Gegeninitiativen, die Verleger seien schon durch das Urheberrecht geschützt und niemand zwinge sie, ihre Inhalte kostenfrei ins Netz zu stellen. Und da war der Witz dann der, dass dann, gut, die Zeitungen sind ja ein bisschen lahmarschig, aber es hat dann bis Dienstagabend gedauert. Und dann schwappten mir aus verschiedenen Regionen Zeitungstexte über den Bildschirm, dass die Verlegerpresse alle darauf hinweisen, Google ist ja ein großes Unternehmen. Wenn die sagen, das wäre irgendwie eine Kampagne für euer Netz, ihr Endanwender, für ne, irgendwie schütze dein Netz oder irgendwie so. Das wäre ja völlig gelogen, weil Google ist ja ein großer Konzern. Also erstens mal, Google-Bashing ist ja irgendwie modern. Zweitens mal, ja, das ist eine Kampagne. Drittens, wo bleiben eigentlich in den Verlagsverlautbarungen, also in den Qualitätsmedien, in der Presse, die doch gerade, ne, Zeitungssterben geht los. Ah, das ist ja schlimm, ne? Wo bleiben denn da die qualitativ wertvollen Texte, wo auch immer die Gegenseite angehört wird? Habt ihr euch mal mit den Argumenten auseinandergesetzt? Na, plus, dann gab es vom Max-Planck-Institut für geistige Umnachtung, bla bla, irgendwie sowas, gab es ein Gutachten oder irgendwie, naja, ist ein Gutachten. Also jedenfalls gab es einen länglichen Text, der im Kern zu dem Ergebnis kommt, nein, ein Verlegerschutzgeld ist unnötig. Wenn man das einführt, dann schadet man. So, auch der Text ist irgendwie in den Qualitätsmedien erstmal gar nicht aufgetaucht. Dann gab es wohl irgendwie eine DPA-Verlautbarung, die ist dann aufgetaucht. Ja, allerdings, ne, wie bei DPA-Verlautbarung, einfach mal wörtlich unredigiert, zack, bum, peng, fertig. Mit sämtlichen Fehlern, die da so drin sind, und DPA-Meldungen sind ja voll mit Fehlern. Also ich meine, da habe ich mich heute die ganze Zeit hier schon drüber aufgeregt. Und ja, ich mache das jetzt so lange, bis es aufhört, Spaß zu machen. Aber ja. Nee, und da war halt der Brüller der, dass sie halt alle darauf hinweisen, ja, Google ist ein großes Unternehmen, Google hat eigene Interessen. Ja, ihr wisst schon, was Google macht, wenn ihr ein Leistungsschutzgeld einführt. Na, ihr habt aus Belgien gelernt. Nein, habt ihr nicht? Ja, es ist ganz einfach, was Google machen wird. Wenn Google dafür bezahlen soll, dass eure Inhalte auf Googles Webseite verlinkt sind, dann wird Google eure Inhalte auf Googles Webseite nicht mehr verlinken, sondern euch schlicht und ergreifend komplett aus dem Index kicken. Das wird dann, also in Belgien war es irgendwie eine einstellige Anzahl Tage. dauern, bis ihr dann heulend angerannt kommt, weil ihr feststellt, dass die Webseitenbesucher bei euch, die eure Werbung zu sehen kriegen, deutlich weniger werden und ihr plötzlich weniger Visits, weniger Einnahmen für die Werbung habt. Na, und was Google in Belgien gemacht hat, war dann gesagt, ja, Entschuldigung, da ging es um irgendwie ein Gerichtsurteil ursprünglich. Die haben dann gesagt, ja, Entschuldigung, wir können euch nicht hier bei uns verlinken, weil da würden wir gegen dieses Urteil verstoßen. Gebt uns doch bitte, wenn ihr wollt, dass wir euch verlinken, schriftlich, dass wir das tun sollen und ihr deswegen dann nicht mit diesem Urteil hinter uns herrennt. Na, also genau das wird in Deutschland doch auch wieder passieren. Ja, aber Google wäre ja eine marktbeherrschende Stellung. Inwiefern, wo ist denn Google marktbeherrschend? Bei den Suchmaschinen, die Leute benutzen, ja, und? Verpflichtet, also ich meine, könnte dann, wenn man es dann konsequent zu Ende denkt, dazu führen, dass auf der einen Seite Google per Kartellrecht gezwungen werden soll, die Verleger zu verlinken. Auf der anderen Seite Google für jede Verlinkung bezahlen soll. Oder anders ausgedrückt, das Kartellrecht soll Google dazu zwingen, an die Verleger zu zahlen? Ja, nee, ne? Vor allen Dingen, inwiefern soll denn eigentlich Google News gezwungen werden können zu existieren? Also mal ganz davon abgesehen, dass man sich bei Google News freiwillig angemeldet haben muss, dass man also selber was getan haben muss, um da aufzutauchen. Na, also, nein. Na, und da ist halt wirklich der größte Brüller, wie die Presse da nicht drüber berichtet hat und wie wenig man denn dann doch irgendwie mitbekommen hat. Wenn man denn nur die Qualitätsmedien begutachtet hat. Das war so ein akuter Fall von, hey, wenn ihr auf der einen Seite was von Zensur rumfaselt, was ja auch irgendwie, weiß gar nicht, wer hat denn jetzt da von Zensur rumgefaselt, BDZV? So von wegen, ja, das ist ja böse Zensur, wenn man irgendwie Leistungsschutzgeld eingibt und das nicht findet. Ich weiß ja nicht, wo du es eingegeben hast, aber wenn du es auf deinen Schreibtisch schreibst, dann kommt da keine Google-Ergebnisseite. Ja, Überraschung. Na, und auf der anderen Seite wird irgendwie über das Gutachten da von MPI nicht berichtet. Weil, das ist ja gegen unsere Interessen. Na, und ja, das ist eine Kampagne, ja, Entschuldigung, was ist denn das, woraus jetzt hier die Regierung auf die Idee gekommen ist, ein Leistungsschutzrecht einführen zu wollen? Ist das keine Kampagne? Na, ihr seid ja nur der Wahrheit verpflichtet, bla bla. Nein, seid ihr nicht. Wenn ihr der Wahrheit verpflichtet wärt, dann würden nicht sämtliche Papiererzeugnisse den gleichen Mist absondern. Google ist eine große Firma. Ja, und? Inwiefern macht das Googles Argumente kaputt? Oder macht es Googles Argumente gar nicht kaputt? Ja, und wenn wir dann schon bei idiotischen Sachen sind, da gab es den BDZV, den Bundesverband dämlicher Zeitungsverleger, der nämlich auch auf Twitter rumtobte und da erstmal sich irgendwie wieder aufgeregt hat, ha, böse Google-Kampagne, da gab es dann irgendwie eine Reaktion drauf, meinte dann irgendwie ein Twitter-User, Namen schon wieder vergessen, so ja, das ist doch in Ordnung. Und da gab es dann eine Reaktion von dem Twitter-bedienenden BDZV-Fritzen, der dann da irgendwie einen Ladendiebstahl-Vergleich draus machte. Weil, wenn man im Internet von den Verlegern veröffentlichte Texte verlinkt, das ist ja wie Ladendiebstahl. Was? Habe ich irgendwie was verpasst? Zwingt irgendjemand die Verlage, irgendwelche Texte auf irgendwelche Internetseiten zu stellen? Nein? Weil, ja, dann gibt's halt Papierzeitungen, die es nur auf Papier gibt. Die gibt's aber nicht so unheimlich lange mehr, weil es ganz viele Leute gibt, die eben kein Interesse mehr an Papierzeitungen haben. Weil man sich im Netz zum Beispiel ganz einfach aus verschiedenen Quellen informieren kann und dann feststellen kann, dass zum Beispiel die Süddeutsche den Prantl vorgeschickt hat, um einen Kommentar zu Google ist aber eine große Firma zu schreiben. Dass Spon den Lischka vorgeschickt hat, um im Wesentlichen das Gleiche zu formulieren. Bei der FAZ weiß ich es nicht, wen sie da vorgeschickt haben. Aber, ne, kann einem dann irgendwie auffallen. So, wenn ich mir die jetzt irgendwie alle als Papier hätte kaufen müssen, die entsprechenden Erzeugnisse, ja, nö. Wenn es mir nur darum geht, mich über diesen einen Fakt zu informieren und mich der Rest der Papiererzeugnisse nämlich überhaupt nicht interessiert, dann bin ich im Internet deutlich besser bedient. Aber ja. Und jedenfalls, also der BDZV hat da einen völlig unangemessenen Ladendiebstahlvergleich aus dem Hut gezaubert. Ja, bei dem nächsten Presseunternehmen, was dank immer noch nicht begriffen haben, dass der Medienwandel in Richtung digital bereits vollzogen sein darf, Das nächste Unternehmen, was daran pleite geht, da zeigen wir dann einfach alle mal auf den BDZV und sagen, ja, Ladendiebstahl. Aha, nee, ist klar. So, dann gab es, zeichnete sich ab einer Nachtdebatte. Ah, apropos Presseleistungsschutzrecht. Das ist laut Tagesordnung des Bundestages gestern. Ursprünglich stand da was von 1.50 Uhr bis 2.25 Uhr, aber es ist dann doch wohl irgendwie vor Mitternacht schon gewesen, dass dann da die Debatte, die ja dann auch tatsächlich in Form einer Debatte stattgefunden hat und nicht irgendwie da die fertigen Lobbyisten-Schriebs werden einfach nur in die Unterlagen reingeheftet und dann hat sich das. Und ja, irgendwie haben sie den Heveling dann auch wieder ausgegraben. Ihr werdet den Kampf verlieren, Heveling. Auch bekannt als Enquete-Kommissions-Heveling. Aber der hat dann da auch irgendwelchen unsinnigen Mist von sich gegeben, wobei mir jetzt nicht über den Weg gelaufen wäre, dass da schon irgendjemand ihn zitiert hätte. Von daher weiß ich nicht, was für ein Mist er von sich gegeben hat, aber wie unqualifiziert sein Mist ist, haben wir ja am Ihr werdet den Kampf verlieren schon mitbekommen. Der ist ja irgendwann Anfang des Jahres gewesen, der Text. Ihr, das Internet, werdet den Kampf verlieren. Was für ein Kampf eigentlich? Ist hier irgendwo ein Krieg und ich habe den verpasst? Ja, also die Debatte wollten sie irgendwie zu nachtschlafender Zeit abziehen. Weil, sie merkt ja schon keiner. Was übrigens auch ganz spannend ist, die Tatsache, dass diese Debatte stattgefunden hat. Da ist mir auch irgendwie keine DPA-Meldung bisher begegnet. Da ist mir auch keine D-Radio-Nachricht zu begegnet. Allerdings Tagesschau hat drüber berichtet. Wobei Tagesschau, spannenderweise, ne, Monika Content Allianz Piel, vorher auch einen Kommentar hatte, so, ja, Google ist aber eine große Firma. Entschuldigung, Frau Piel, wenn Sie mit den Verlegern ins Bett gehen, brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Sie irgendwelche Krankheiten von denen bekommen. No, aber also da gab es dann da die lustige Debatte. So, dann gab es die Verleger, da habe ich mich auch nochmal reingeklebt. Rein zufällig. Das ist natürlich reiner Zufall und hat überhaupt nichts mit der Leistungsschutzgeld-Batte zu tun. Verlegerschutzgeld-Debatte. Hatten halt am Dienstag Spon, FAZ, SZ und vermutlich auch noch andere Papiererzeugnisse, Texte darüber, dass wie evil Google doch wäre und so. Und Zusammenhänge zum Schutzgeld gibt es natürlich keine. Na, ja, die machen eine Kampagne, ja. Da ist aber auch auf den allerersten Blick erkennbar, wer da in welche Richtung warum kampagniert. Die Verleger, Herr Käse zum Beispiel, der dann irgendwie bei Frau Merkel ein- und ausgeht. Da ist nicht ganz so offensichtlich, warum der denn da eigentlich ein- und ausgeht und was der eigentlich will. Na, also ich meine, okay, wenn man irgendwie bis 5 zählen kann, kommt man drauf, ja, er will, dass Google Geld bezahlen muss. Witz an der ganzen Leistungsschutzgelddebatte ist ja auch, naja, Google hat ja so viel Geld, ja. Und was ist mit so Seiten wie Riva? Was ist mit irgendwelchen anderen kleinen Medienüberblicksseiten, die eben nicht Unmengen an Geld irgendwo rumliegen haben? Was ist mit sowas wie Hinweise des Tages von Nachdenkseiten? Die sieht mir zumindest heftig danach aus, dass da redaktionell betreut die Listen zusammengestellt werden. Aber wenn sie da für jeden Link noch wieder Geld bezahlen müssten, für jeden Ausschnitt aus einem Text, auf den sie sich beziehen, auch Geld bezahlen müssten, ja, ich glaube ja nicht, dass die das dann weitermachen würden. Na, ich meine, ja, sieht nicht aus wie eine Suchmaschine, von daher könnte man argumentieren, ja, fällt ja nicht runter, aber ist halt unklar, was ist denn nun eigentlich gemeint mit sieht aus wie eine Suchmaschine? Juristisch völlig unklarer Term. Na, müsste vor Gericht geklärt werden. Ja, ach, nö, auch dann. Ja, dann gab es auch wieder eine Qualitätsmeldung von dpa. Berlin, dpa. Gogle lässt im politischen Berlin erstmals massiv seine Muskeln spielen. Auf der Homepage werden die Nutzer aufgefordert, gegen das Leistungsschutzrecht vorzugehen, das übermorgen im Bundestag debattiert wird. Ein Leistungsschutzrecht bedeutet weniger Informationen für Bürger und höhere Kosten für Unternehmen, begründete Google die Kampagne. Die Befürworter eines Leistungsschutzrechts verweisen auf Milliardenerlöse beim Geschäft mit Online-Werbung. Die Verleger müssten daran fair beteiligt werden. Naja, ich meine, okay, es gibt schlimmere Kampagnen, die ich bei DWA schon gesehen habe. Von daher ist das ja schon fast ein fairer Beitrag, weil da beide Seiten zu Wort kommen bei. So, genau, dann gab es das MPI-Gutachten. Google wehrt sich, Zeitungsverleger verteidigen es, Wissenschaftler bezeichnen es nun als undurchdacht. Die Radiowissen Wissensnachrichten vom 28.11. Der Gesetzentwurf über ein Leistungsschutzrecht wird auch einen Tag vor der ersten Lesung im Bundestag heftig diskutiert. Sollte das Gesetz in Kraft treten, könnten Verlage Suchmaschinen wie Google verbieten, Textausschnitte ihrer Publikationen zu verwenden, außer sie kaufen Lizenzen. Das Max-Planck-Institut für Immaterialgüterrecht hat die Gesetzesvorlage nun in einer Stellungnahme kritisiert. Es sei unwahrscheinlich, dass Verleger solch ein Verbot tatsächlich durchsetzten. Verlage seien auf Links der Suchmaschinen angewiesen, damit ihre Inhalte überhaupt gefunden werden. Im Endeffekt gehe es nur darum, dass Verlage Lizenzeinnahmen einstreichen können. Das würde aber nicht nur große Unternehmen wie Google treffen, sondern auch kleine Internetanbieter. Die könnten Lizenzen nicht bezahlen. Die Folge: auf deutsche Presseprodukte würde nicht mehr verlinkt. Die Unterzeichner der Stellungnahme meinen, das Verbotsrecht würde sich nur nachteilig auf die deutsche Volkswirtschaft auswirken. Na? So ein Text hätte übrigens auch dem einen oder anderen Papiererzeugnis gut getan. Aber gestern gab es dann auch noch irgendwie Aussagen von den Jugendorganisationen, und zwar, wenn ich das richtig gekriegt habe, von den Jugendorganisationen aller. Klammer auf, Ausrufezeichen, 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 Klammer zu. Parteien. Also von Junge Union über die SPD, FDP, Grünen, Piraten sowieso, haben sie sich alle gegen das Leistungsschutzgeld ausgesprochen. Das ist so der Punkt, wo man dann anfangen könnte, mal drüber nachzudenken, ob es eventuell eine Aussage sein könnte, wenn sämtliche Jugendorganisationen von Parteien, also zumindest alle, die irgendwie eine Meinung kundtun können, nehmen mehr als zwei Leute zur Kenntnis, sich gegen ein Gesetz aussprechen, dass das eventuell vielleicht eine Aussage sein könnte. Wie zum Beispiel, ja, so ein Gesetz machen ist eine total doofe Idee. Oder wie es hier die D-Radio-Nachrichten schreiben, die Jugendorganisationen der maßgeblichen politischen Parteien in Deutschland sind gegen die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage. Es sei ihnen unbegreiflich, dass der Gesetzgeber der Argumentation der Verlegerverbände folge, kritisieren Junge Union, Jusos, Grüne Jugend, Junge Liberale und Junge Piraten in einer gemeinsamen Erklärung. Die Linken durften bei derselben Erklärung nicht mit unterschreiben, sind aber auch der Meinung, aber ja. Der Bundestag beschäftigt sich heute in erster Lesung mit dem Leistungsschutzrecht. Es sieht vor, dass Suchmaschinen an Verlage zahlen müssen, wenn sie mehr Textzeilen als den reinen Link zu einem Artikel anzeigen. Und beim reinen Link, wo die Überschrift ja gerne SEO-mäßig auch schon mit drinne vorkommt, ist nicht so ganz klar, ob denn der reine Link mit Überschriftanteil schon möglich ist. Oder ob man dafür auch schon Geld auf den Tisch legen muss. So, genau, das zum Verlegerschutzgeld. Das Ding ist dann, wie gesagt, gestern debattiert worden und geht jetzt in die Ausschüsse und mal gucken. So, nun, jetzt könnte es natürlich in den Ausschüssen einfach mal bis zu einer möglicherweise eventuell irgendwann nächstes Jahr stattfindenden Wahl verröcheln. Oder es kommt dann halt durch und die Verleger gehen dann halt einfach mal alle der Reihe nach pleite. Von mir aus. So, dann gab es jedenfalls wieder mal zurück in der Tech-Ecke, Samsinder, weil Samsung hat dann mal in China nach Kinderarbeit geguckt und will da keine gefunden haben. So, da gab es, wie war das, China Labor Watch, die hatten ja gesagt, da ist bei Samsung-Zulieferern oder Samsung-Fabriken, da arbeiten Kinder mit. So, jetzt hat Samsung nachgeguckt, hat gesagt, wir sehen da keine. So, Kinder im Sinne von unter 18. So, China Labor Watch hat aber gesagt, doch. So, von daher, keine Ahnung, was da jetzt noch bei rumkommt. Aber sie haben immerhin mal nachgeguckt. Gab's am Montag. Auch von Montag gab es Hackmeld.eu zum besseren Schutz vor Hackerangriffen. Denkt die EU auch über eine Meldepflicht von Cyberattacken für Unternehmen nach? Die Menschen müssten darauf vertrauen, dass neue Technologien wie etwa das Cloud Computing sicher seien, sagte die für die digitale Agenda zuständige Kommissarin Nelly Kroos der Süddeutschen Zeitung. Noch in diesem Jahr wolle sie gemeinsam mit der Innenkommissarin Cecilia Malmström und der EU-Außenbeauftragten Katharina Ashton eine Strategie für europäische Cybersicherheit vorlegen. Ja, blablub, fällt mir dazu spontan ein. Dann hat die Enquete offiziell vorgeschlagen, dass man doch einen dauerhaften Ausschuss machen könne, weil, hey, wir haben noch nicht genug Ausschuss produziert. Einen dauerhaften Internetausschuss. Ja, nun ist der Witz der, die Enquete, ist aus der eigentlich schon mal irgendwas rausgefallen, was irgendwie Hand oder Fuß hätte. Wäre mir jetzt irgendwie nicht bekannt. Also mal davon abgesehen, dass aus einer Enquete sowieso immer noch Vorschläge rauspurzeln. Aber auch die Vorschläge, die da rausgepurzelt sind, da wäre mir jetzt nicht bekannt, dass da irgendwelche großen Knaller mit bei wären. Von daher, kann man auch sein lassen. Und eine Dauerenquete ist jetzt auch keine so neue Idee, als dass man da jetzt irgendwie sich groß drüber auslassen müsste, schon wenn ich mich eine halbe Stunde schon voll habe. So, am Dienstag gab es dann irgendwie eine Sicherheitsschwankung in der Webserver-Analyse-Software Piwik. Da ist wohl irgendwie in den Code Zeug mit reingeflutscht, was da eigentlich nicht hingehörte. Huch. Wie das passieren konnte, wäre mal eine spannende Frage. Aber nachdem ich da nichts zu gelesen habe, habe ich da nichts zu gelesen. So, dann gab es den Doch-Zemder, weil nämlich am Dienstag die Androiden-Software-Version 4.2.1 auf den ersten Nexus-Geräten ausgeliefert wurde, womit dann auch wieder dieser Datepicker-Dingens da jetzt doch einen Dezember enthält. Weil, überraschenderweise war das ein relativ einfach zu fixender Bug. Ja, ach, plus es war ein genügend ekliger Bug, dass man den auch wirklich fixen wollte. Weil das ist ja nur echt peinlich. Aber ja. Also, da ist bei den paar Geräten, die 4.2 schon haben können, die können unter Umständen jetzt auch schon ein Update haben. So, dann gab es irgendwie eine Space-Meldung, die sich allerdings so nicht ganz bestätigt hat. Der Mars-Rover Curiosity hat möglicherweise einen aufsehenerregenden Fund gemacht. Das Gerät habe wahrscheinlich einfache organische Moleküle und damit Vorstufen von Leben gefunden, sagte der Chef des NASA-Zentrums im kalifornischen Pasadena, Charles Ilacci, am Rande eines Kongresses in Rom. Curiosity könne die Moleküle nur erkennen, aber nicht bestätigen, dass es Leben auf dem Mars gegeben habe. Ja, Witz an der Sache ist, dass Curiosity bei Twitter schon fallen lassen hat, hat sich nicht bestätigt, haben wir nicht gefunden. So, aber jetzt ist natürlich spannend, da soll noch irgendwie eine Pressekonferenz am Montag kommen, was denn da nun eigentlich gefunden wurde oder auch nicht gefunden wurde. Was habt ihr denn nun? Die Ankündigung haben wir jetzt gesehen und ja, eventuell unter Umständen angeblich vielleicht Moleküle, vielleicht aber auch nicht. Ja, was habt ihr denn jetzt? Was ist denn der aktuelle Stand? So, von daher, So, und dann war natürlich in der letzten Woche, hatte ich ja letzten Podcast schon angekündigt, dass ich Augenarzttermin, nämlich gestern Nachmittag, haben würde. Und der war jetzt auch. Und, ging erstmal damit los, wieder die blöde Voruntersuchung. Ich hasse diese Voruntersuchung. Immerhin habe ich darauf bestehen können, dass das mit dem Anpuste-Druckmessding, das klemmen sie sich jetzt. Weil, ich habe das Ding schon mal beim doppelten Wert erwischt und seitdem wehre ich mich. Und, was ist also das Ergebnis gestern? Augendruck 19, ein bisschen viel. Auf der anderen Seite sieht das Auge oder sah das Auge halt ganz brav aus. Und, sah so brav aus, dass sie meinte, also wenn das so bleibt für die nächsten Jahre, dann ist das ein richtig gutes Ergebnis. So. Oder anders ausgedrückt, nein, ich habe keine Überweisung in die Ambulanz bekommen. Es wird also dieses Jahr dann keine OP fürs Auge geben mehr. Nächster Termin in 3 Monaten. So, am Empfangstresen für Februar hatten sie nichts mehr frei. Da darf ich jetzt am Montag oder darf ich nächste Woche jedenfalls anrufen, mir für den März einen Termin geben lassen. So, plus, dann hatte ich auch nochmal nachgefragt, eigentlich hatte ich ja das rechte Auge auf dem Zettel, als wenn ich das nächste Mal stationär drinne bin, dann dürfen sie das auch mal riesig tropfen oder einmal kurz reingucken, feststellen, ist immer noch alles großartig, zack, fertig. So, dann hatte ich sie gefragt, wie sieht das aus? Meinte sie kann sie jetzt irgendwie beim nächsten Mal machen. So, will heißen, steht jetzt fürs nächste Mal mit auf dem Zettel. Und wenn ich die handschriftliche Notiz auf dem Terminzettel richtig interpretiere, will sie beide Augen machen. Aber ja, so. Und März hieße dann vor allen Dingen auch, oder hätte den riesengroßen Vorteil, ist nach Februar. Und Februar ist ja bekanntlich 16. Februar OP-Jahrestag von der Katarakt-OP. Oder anders ausgedrückt, es sieht im Moment heftig danach aus, dass ich es tatsächlich mal wieder schaffe, ein Jahr ohne OP überstanden zu haben. So, ich meine, okay, das nächste Target nach den 2 Monaten ist jetzt das 18-Monats-Target. Das ist erst irgendwann nächsten Herbst. Aber ja, Also Auge ist jedenfalls gelobt worden dafür, wie großartig es funktioniert. So. Plus heute, am 30. jährt sich gerade die Veröffentlichung eines gewissen Chor-Videos, nämlich der Fighter. Ist mir gerade so aufgefallen, als ich dann die letzten Tage nochmal irgendwie drüber meditiert habe, wann kam der denn eigentlich raus, dass ich den als Ohrwurm letztes Jahr im Krankenhaus mit dabei haben konnte. Ja, der kam an dem Mittwoch, bevor ich den Augenarzttermin hatte, raus, das Video. Ja, der Fighter. Mhm. So, aber dann kommen wir nochmal bei der Chormusik vorbei, nämlich Chormusik, die ich euch noch nicht in die Ohren geleitet habe. Da sind wir jetzt im Juni, glaube ich, irgendwie angekommen. Nämlich zu Marilyn Monroes, hätte eigentlich Geburtstag sein sollen, aber die lebt ja, glaube ich, irgendwie schon länger nicht mehr, gab es 3 Minuten 1, PS 22, nee, 31.05., genau. Marilyn Monroe mit Denise, aka, wie war das? Also die kann jedenfalls irgendwie Adele auch ganz gut nachsingen, ohne sich anstrengen zu müssen. Genau. Und als nächstes kommen dann nämlich ein paar Weihnachtslieder. Hatte ich ja schon angekündigt, es gibt so einiges, was ich irgendwie an Weihnachtsmusik von Alison Krauss euch schon in die Ohren geleitet habe, gibt es auch in Chorversion. Ja, da machen wir dann nächste Woche weiter. Manns davon abgesehen, dass ich mich jetzt auch schon mal hingesetzt habe und festgestellt habe, huch, zum Sonnenwendtag habe ich tatsächlich einen Aufnahmetag nächsten Monat. Da habe ich dann auch schon mal ein bisschen gekramt. Aber ja, das ist noch 3 Wochen hin. So, und gefolgt ist das Ganze dann von, da hatte ich dieses Mal jetzt extra 2 Outros hingelegt, so eins, wo ich dann mal, wenn ich wieder ins Krankenhaus hätte dürfen, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal mit Angst kämpfen dürfen. Aber ja, da ist mir jedenfalls auch noch ein schöner Podcast-Ausschnitt in die Finger gefallen. So irgendwie einen Podcast frisch abonniert und gleich ein Outro rausgeholt. Das war mir jetzt auch noch nicht so häufig passiert. Aber den gibt's jetzt nicht auf die Ohren, sondern ich habe dann gesagt, okay, wenn's nichts wird mit Krankenhaus, dann darf ich auch einfach mal ein bisschen mich über Firmen lustig machen. Hier hätten wir dann zum Beispiel aus dem Onion, glaube ich, ein Video gewesen. HP offers that cloud thing everyone is talking about. 2:09. Und warum habe ich da eigentlich so ein Bullshit-Gefühl? Aber ja, kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Ich sage dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, weil ihr zum Beispiel der Meinung seid, das Verlegerschutzgeld, das wäre aber völlig gerechtfertigt. Bitte inklusive Begründung und großem Geldkoffer bei mir abliefern, dann kann ich nochmal drüber nachdenken, ob ich meine Meinung ändern möchte. Könntet ihr das zum Beispiel in meine Richtung kommunizieren per Tweet at Compot, per Mail an compiblog@gmail.com oder Kommentar im compiblog.de unter dem Eintrag zu Compot 349 Teil 3. Und dann sonnt es. Es ist allerdings auch schon eine Schneedrohung im Anmarsch. Irgendwann über Nacht oder so. Nachdem ich den Smarty vor einem Monat eingemottet habe. Motorflugzeug. Also, geht doch. Nachdem ich den Smarty vor einem Monat eingemottet habe, weil ich das Problem habe, dass in die Dämmerung reinfahren keinen Spaß macht, ist Schnee für mich aber erstmal aus der Kategorie scheißegal. So, also jedenfalls wünsche ich euch dann viel Spaß bei meinem Lieblingsschulchor und Marilyn Monroe und dem Onion zu dem Cloud-Ding-Sie da. Und drohe damit, dass ich dann unter Umständen möglicherweise vielleicht nächste Woche wieder unterwegs sein könnte. Wenn er nichts dazwischen kommt. So, ich habe ja noch auf dem Zettel, der Shunt darf jetzt die nächste OP ziehen. Aber der Shunt hat auch die Vorgabe, dass sein Vorgänger 15 Jahre geschafft hat. Von daher, ja. So, und dann jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Hewlett-Packard is known for their basic, affordable, no-frills computers. But that doesn't mean they can't keep up with the latest technology. In a press release yesterday, HP said, quote, "We are excited to begin offering that cloud thing that everyone is talking about. We definitely have the cloud on our computers, and it is better than anyone else's cloud." Earlier today, I sat down with HP spokesman Gary Klinman, who said the company couldn't wait to show people, quote, "how they do their cloud stuff."
We are absolutely thrilled that now people with computers or phones, both, will now be able to back things up to the cloud. And yes, and that is definitely something that people do, and they will be doing it with HP.
HP is making their cloud technology the centerpiece of a major new print and television ad campaign.
HP is the company I've always relied on. So when I decided to get on my computer on the cloud, which is how you do it, naturally HP was the company I chose. HP's cloud is the perfect tool for emails, Facebooks, texting, and CD-ROMs. How does the cloud work? It's so simple and intuitive, I don't need to waste your time explaining it.
Klinman says it isn't surprising they're, quote, up on the cloud, considering they're on the cutting edge of all the latest tech trends.
Now, are there any additional features?
Crowdsourcing is something we are having. Crowdsourcing 2.0. We have social sharing. We have 4G, 5G, 6G, really all the Gs. We have app. We have all of it in the computer.
Despite all of their wide array of technology, HP says they're most excited about the cloud. They even let me take a peek at their design laboratory, where HP engineers were trying out some unique development techniques.
So, how much capacity will HP's cloud users have access to?
1,000?
We'll be watching to see if HP's cloud push pays off. Make sure to catch the next tech trends when we'll be looking at BodyDo, the popular new device that links with your iPhone to post all of your bodily functions right to Facebook.